Ja, herzlich willkommen zum neuen Sustainable Podcast, zu einer neuen Folge. Heute mit Merle und Jens. Und zu Gast haben wir heute aus Freiburg zwei tolle GründerInnen, Veronika und Matthias von Silberzebra. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ich fange gleich mal an mit Veronika. Wie immer meine ganz einfache Frage vorweg. Was macht Silberzebra? Was macht ihr?
Wir machen in erster Linie konkret Software. Tatsächlich versuchen wir aber Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltiger zu wirtschaften. Mal so in ganz, ganz schnell Abriss.
Ihr macht Software und das bedeutet, ihr macht eine bestimmte Software und für wen macht ihr diese Software?
Genau, also wir machen eine Software explizit für Nachhaltigkeitsberichterstattung, also für kleine und mittelständische Unternehmen, die sich mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wollen. Im Zentrum im Moment steht der Nachhaltigkeitsbericht, also das Rechenschaft ablegen quasi über die bestehenden Aktivitäten. Und damit man das machen kann, muss man für sich erstmal verstehen, was mache ich denn als Unternehmen überhaupt schon, also so eine Status-Quo-Analyse, und das kann man dann in einen Bericht packen. Die Software hilft eben dabei, diese ganzen Informationen zu sammeln, zu definieren, was gehört überhaupt dazu. Dafür haben wir eine Struktur, die wir zugrunde legen mit der Gemeinwohlbilanz, und an der entlang helfen wir Unternehmen, sich eben auszurichten und zu orientieren. Und das, was am Ende rauskommt, ist einerseits ein Gemeinwohlbericht und andererseits aber auch ein Fahrplan für Unternehmen, wie sie in bestimmten Dimensionen, die sie vielleicht nachher gar nicht oder vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, eben auch nachhaltiger werden können.
Ihr seid ja beide die GründerInnen. Wie kam es denn dazu? Wie habt ihr die Idee entwickelt und habt euch überlegt, dass ihr gründen wollt?
Dazu vielleicht ein bisschen, muss man ein bisschen weiter ausholen in unsere Geschichte sozusagen. Wir sind eigentlich beide studierte Betriebswirte und haben uns damals bei der Arbeit kennengelernt. Da haben wir in einer, ich würde mal sagen, marktführenden IT-Agentur in der Schweiz gearbeitet. Das waren am Ende 500, 600 Mitarbeiter oder sowas. Und wir haben da halt als IT-Consultants gearbeitet. Und da große Projekte gemacht, also Mobile Shops, Web-Apps, Websites und solche Geschichten für halt große Konzerne und Banken, Versicherungen, solche Geschichten. Und das war eine coole Firma, also wirklich angenehme Menschen, das Inhaber geführt, 29 Mitarbeiter, die gleichzeitig Inhaber waren und so weiter und so fort. Und im Prinzip ein bequemes, angenehmes Leben. Aber wir haben immer mehr festgestellt, dass irgendwie das Verantwortungsbewusstsein es nicht zulässt, wenn man da sitzt und irgendwie das Gefühl hat, okay, wir fackeln gerade den Planeten ab, die sozialen Spannungen werden immer größer, Spanne von Arm und Reich wird immer größer. Und wir sitzen da und malen eine Bankenwebsite von Rot auf Blau an. Das hat irgendwie einen ziemlichen, also ziemliche kognitive Dissonanz, würde ich mal sagen, ausgelöst. Und wir haben immer stärker gespürt, dass es irgendwie wir nicht am Ende des Lebens irgendwie im Sarg liegen wollen, zurückblicken wollen, sagen wollen, ja, okay, ist alles zugrunde gegangen, aber wir haben ein schönes Leben gehabt. Und da kam es uns eigentlich ganz gelegen, dass wir sowieso in dieser Firma neben unserem normalen Job schon verdammt viel so an Organisationsentwicklung machen durften, was ein normaler Mitarbeiter, glaube ich, auch so nicht macht. Also eben die komplette Reorganisation mitgestalten, ein komplettes neues Marktangebot entwickeln, strategisches Leitbild und solche Geschichten. Also wir durften da schon verdammt viel machen. Und dann haben wir gedacht, wir könnten diese Gestaltungsspielräume mal wieder verwenden, um die Inhaber und Geschäftsführer dazu zu überreden, dass wir vielleicht eine grüne Business Unit gründen und mal sinnvolle Projekte für die richtigen Kunden machen, anstatt irgendwie die 10. Bankenwebsite zu relaunchen. Das fanden sie aber zu radikal. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn nicht das, dann könnten wir vielleicht mal einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben, um uns mal Rechenschaft darüber abzulegen, was wir schon gut machen, was nicht, wo wir vielleicht Impact haben und so weiter. Und das fanden sie auch zu viel. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr nicht konsequent sein wollt, dann wir möchten es gerne sein und haben gekündigt. Um dann aber auch herauszufinden, dass diese 29 Inhaber schon seit längerer Zeit in Verkaufsverhandlungen für diese Firma waren und die dann an einen großen Konzern verkauft haben, also 2 Monate, glaube ich, nachdem wir gegangen sind. Das hat auch irgendwie im Nachhinein erklärt, warum wir dann doch irgendwann vor Wände gelaufen sind. Kleine Randnotiz, das ist jetzt etwas mehr als 3 Jahre her und die Firma gibt es nicht mehr. Und das war neben dem, was wir jetzt tun wollen, auch noch ein Beweis dafür, wie wir es nicht tun wollen, sozusagen. Und das war sozusagen der Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, die alte Firma lassen wir hinter uns, aber das Konzept von Nachhaltigkeitsberichterstattung und Management, das ist uns geblieben. Und haben uns eben mit den Konzepten auseinandergesetzt und festgestellt, da gibt es coole Ansatzpunkte. Die sind sicher auch noch nicht perfekt und da wird es sicher noch Weiterentwicklungen geben. Aber das größte Hindernis, was wir gefunden haben, ist, dass es ganz schön schwer anzuwenden ist für Unternehmen, die jetzt irgendwie sagen, hey, ich will was anders machen. Dann mal zu wissen, wo man startet und wie man das macht und wer einem hilft, das war gar nicht so einfach. Dann haben wir gedacht, okay, Digitalisierung können wir. Dann wenden wir doch mal unser Wissen und unsere Leidenschaft und Expertise darauf an. Und so kam das Ganze zustande.
Für mich schließt sich gleich die Frage an, das ist, ich hätte sie eben schon fast vorher stellen wollen, welche bürokratischen Hürden gibt es da? Also wenn ich Gemeinwohlbilanz höre, dann denke ich natürlich sofort, das ist wahrscheinlich kompliziert. Ist es kompliziert für Unternehmen, die vorher sozusagen ganz normal bilanziert haben oder was passiert dann? Wie machen die das denn?
Also die Frage hat ganz, ganz viele Dimensionen. Ich versuche es jetzt mal einfach zu beantworten oder so einfach, wie es geht. Die Gemeinwohlbilanz machen Unternehmen meistens, wenn sie eine intrinsische Motivation haben, überhaupt eine Berichterstattung zu machen, weil man sich bei diesem Konzept, und da gibt es einfach unterschiedliche, B-Corp ist noch so einer, deutscher Nachhaltigkeitskodex, gibt auch ein paar internationalere, auch die stärker finanzwirtschaftlich orientiert sind, aber die Gemeinwohlbilanz im Gegensatz zu anderen Konzepten ist schon recht, sie geht schon dem Unternehmen sehr stark auf den Kern und fragt auch das Geschäftsmodell nach und stellt das auch in Frage. Also eine ganz, ganz wichtige Dimension ist beispielsweise der Sinn und gesellschaftliche Nutzen der Produkte und Dienstleistungen. Wenn man das ernst nimmt, dann müssten ganz, ganz viele Unternehmen, glaube ich, sich nochmal überlegen, ob sie eine Berechtigung für die Existenz haben. Und die Unternehmen, und es gibt nur wenige Unternehmen im Moment, die wirklich Nachhaltigkeitsbericht machen müssen, die rechtlich gezwungen sind, also Stand heute. Das ändert sich jetzt gerade, aber die einen Bericht machen müssen, das sind die 500 grob größten Unternehmen in Deutschland, ich glaube so etwa 500, und die beschäftigen sich nicht mit der Gemeinwohlbilanz, die beschäftigen sich mit den Minimalanforderungen, die es halt gesetzlich gibt. So. Und da ist aber auch genauso wie bei der Gemeinwohlbilanz, das haben die sehr wohl gemeinsam, da ist die größte Herausforderung überhaupt, die Daten dafür zu bekommen. Also alleine so eine Frage wie ist das, wie ist eine Gehaltsspanne zwischen dem am wenigsten und am höchst verdienenden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Alleine dafür muss man irgendwie die Daten zusammenbekommen. Und spätestens, wenn man Richtung Lieferkette guckt, wird es halt umso komplexer. Das, was bei der Gemeinwohlbilanz eben aber auch noch anders ist, ist dieser inhaltlich wertende Aspekt. Also sich wirklich mit dem, was im Unternehmen passiert, was das Unternehmen macht und wie es das macht, sich wirklich ernsthaft auseinanderzusetzen. Und ich glaube, die größte Hürde, die ist vielleicht nicht bürokratisch, sondern da müssen die Leute mitspielen. Also du kannst keinen Unternehmensleiter dazu zwingen, eine nicht verpflichtende Gemeinwohlbilanz zu machen, wenn er oder sie keine Lust hat, sich mit dem eigenen Geschäftsmodell auseinanderzusetzen oder das zu hinterfragen. Einfach nur aus welchen Gründen die Mitarbeitenden zum Beispiel auch anfügen. Und das war genau die Situation bei uns in der alten Firma. Also ich konnte nicht die Geschäftsführung davon überzeugen, dass das wirklich ein relevanter Punkt ist. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Also für die nicht berichtspflichtig sind, die müssen vor allem diesen internen Halt haben, um das überhaupt hinzubekommen.
Jens, wo du das gerade angesprochen hast, vielleicht noch eine Sache zu ergänzen. Auch wenn das Ding Bilanz heißt, hat es mit der Finanzbilanz in dem Sinne erstmal nichts zu tun, sondern es ist quasi wie ein Gegengewicht als zur Finanzbilanz sozusagen angelegt. Und es geht ein bisschen auf die Idee zurück, dass es eben ein Ziel sein sollte, wirtschaftlichen oder unternehmerischen Erfolg nicht am finanziellen Erfolg allein zu messen, sondern dass es darum geht, einen Beitrag zum Gemeinwohl irgendwie messbar zu machen. Und das hat eine qualitative und eine quantitative Komponente. Und das ist eben genau das, was Veronika gerade beschrieben hat, was in dieser Gemeinwohlbilanz abgefragt wird.
Vielleicht mögt ihr nochmal für die HörerInnen kurz erklären, welche inhaltlichen Aspekte von der Gemeinwohlbilanz ja betrachtet werden und vielleicht auch, was Gemeinwohl für euch eigentlich bedeutet. Genau, nochmal so von Grund auf.
Ja, also das hat ja zwei Komponenten. Die eine Komponente ist, welche Aspekte betrachtet die Gemeinwohlbilanz? Ich fange mal mit dem an. Das ist ein Konzept, was mittlerweile seit mehr als 10 Jahren von einer zivilgesellschaftlichen Bewegung von mehreren tausend Menschen ehrenamtlich weiterentwickelt wird. Und im Zentrum davon steht eine Matrix, also mit zwei Achsen. Und auf der einen Achse stehen 4 Werte, die sich in vermutlich den allermeisten Verfassungen weltweit wiederfinden sollten. Das ist einmal Menschenwürde. Dann Solidarität und Gerechtigkeit, dann ökologische Nachhaltigkeit und dann Transparenz und Mitentscheidung. Das sind die 4 Werte und die werden einmal multipliziert mit allen Berührungsgruppen, die ein Unternehmen üblicherweise so hat. Das beginnt bei Lieferanten, dann Inhaber und das umfasst auch Finanzpartner, Banken und so weiter, dann Mitarbeitende, dann Kunden und dann gesamtgesellschaftliche Anspruchsgruppen, also quasi wie, das können Anwohner sein, das können wir alle quasi als, wie soll ich sagen, Menschheit sein, die unter Klimawandel leidet und
Kinder,
so weiter und so fort.
Spätere
Generationen und so weiter. So, und wenn ich also quasi diese 5 Berührungsgruppen und diese 4 Werte nehme, dann kriege ich daraus 20 Handlungsfelder und wenn ich die alle abgearbeitet habe, dann habe ich ein verdammt gutes Bild darüber, an welchen Stellen ich wo, welcher Verantwortung wem gegenüber gerecht oder auch nicht gerecht werde. Und zurückgeschlagen den Bogen dazu, was Gemeinwohl für uns bedeutet, kommt das schon relativ nahe an ein Grundverständnis oder Grundgefühl, was wir, glaube ich, damit verbinden. Und zwar ist es, dass wir das Gefühl am Unternehmer sein, und das erleben wir jetzt gerade auch selbst, hat enorm viel und deutlich mehr als heute gelebt wird, mit Verantwortung zu tun, die man gegenüber den verschiedenen Berührungsgruppen hat. Und konventionelles Wirtschaften ist üblicherweise so ausgelegt, dass die Verantwortung nur gegenüber den Gesellschaftern oder den Inhabern der Firma wahrgenommen wird und es darum geht, für die maximal viel zu sorgen. Aber für uns ist es, gehört eben noch dazu, dass man auch all den anderen Berührungsgruppen, also sowohl sozial sozusagen, also mit Menschen, aber auch der Natur, und Tieren und was weiß ich noch alles gegenüber, der Verantwortung gerecht wird, die man hat. Sodass es nicht nur quasi die Eigenverantwortung und das Wohl des Einzelnen ist, sondern das Gemeinwohl sozusagen. Natürlich ohne sich dabei komplett selbst aufzuopfern, das dürfte auch klar sein. Aber das ist quasi das Grundverständnis.
Jetzt hast du das super dargestellt. Also ich habe auch schon mal tatsächlich ein bisschen was aus der Vergangenheit rüber retten können bis heute und wusste noch so ganz grob Bescheid über Gemeinwohlorientierung und Gemeinwohlbilanz. Aber was mich auch interessieren würde, seht ihr irgendwie eine steigende Nachfrage? Also gibt es zunehmend Unternehmen, die sich damit befassen und die sich auch dann dafür entscheiden? Oder sagt ihr, die warten ab und warten, bis irgendwann nichts mehr geht auf der Welt oder so? Oder woran hängt das vielleicht? Also ich kenne so Unternehmen, also das wäre als Beispiel jetzt irgendwie, ohne zu viel Name-Dropping zu machen, aber VD ist gemeinwohlorientiert. Ich glaube, aus Freiburg ist Waschbär, richtig, gemeinwohlorientiert.
Auch zum Beispiel.
Ja, und es gibt noch andere, aber wer entschließt sich dazu und wann? Wann auch?
Vielleicht kurz zu der Frage nach ob es eine steigende Nachfrage gibt. Und das schließt dann gleich, glaube ich, den Bogen. Ich glaube, bisher waren das vor allem Unternehmen, also jetzt gerade in Bezug auf die Gemeinwohlbilanz und eben auf alle nicht verpflichtenden Standards hingesehen, waren das alles Unternehmen, die sich sehr viele Gedanken eben darüber machen, wie sie wirtschaften. Und für die ist es oft ein Anreiz, das einfach auch nochmal zu dokumentieren. In vielen Fällen gar nicht so sehr in erster Linie, um damit Werbung zu machen, sondern auch um einen Verbesserungsprozess im eigenen Unternehmen überhaupt anzustoßen, aber auch überhaupt, um irgendwie transparent zu machen, auch intern und auch gegenüber den eigenen Lieferantinnen und Kundinnen, was leisten wir denn da? Und das merken wir jetzt auch beim Gemeinwohlberichtsschreiben, dass es an vielen Stellen auch einfach Dokumentation von dem ist, was wir im Kopf haben, was wir tagtäglich auch leben und so unsere Werte und Standards, die wir anlegen an Entscheidungen zur Auswahl von Lieferantinnen beispielsweise, das überhaupt mal irgendwie festzuhalten und zu sagen, so, das sind die Grundsätze, nach denen wir handeln, so machen wir das. Und an ganz, ganz vielen Stellen sind es im Moment eben dann Unternehmen, die nicht berichtspflichtig sind. Und das sind im Moment alle, bis auf die ganz Großen in Deutschland. Wir haben in Deutschland, glaube ich, im Moment so um die 3,4 Millionen Unternehmerinnen oder Unternehmen. Und die 500 größten unterliegen der Berichtspflicht bisher. So einfach so vom Verhältnis. Die haben auch einen sehr hohen Teil an Mitarbeitenden, also an Arbeitskräften quasi, den sie da vereinigen, aber dennoch. Und die eine Gemeinwohlbilanz machen, sind nicht die 400, nicht die 500 größten, sondern oft in der Dimension von wirklich angefangen bei dem Ein-Mann-Betrieb oder Ein-Frau-Unternehmen bis hin zu, ich würde mal sagen, so im Schnitt so um die 1000 Mitarbeitende. Wir haben durchaus bei uns auf der Plattform auch Unternehmen oder gemeinnützige Organisationen, auf die so um die 2.500 Mitarbeitende haben. Aber das sind dann eher Ausnahmen. Das ist aber Stand heute. Jetzt hattest du ja noch gefragt, was machen alle anderen? So, was warten die, bis die Welt untergegangen ist? Ich habe schon das Gefühl, dass das mehr ankommt bei den Unternehmen, dass sie eine Verpflichtung haben, was zu tun und auch bei den Menschen dahinter. Und sei es auch nur, weil da ein Patriarch irgendwie das Unternehmen aufgebaut hat, war ja bei VD auch nicht anders. Und dann kommen die Kinder und sagen, hört mal, also wir müssen das jetzt irgendwie anders machen. Du hast hier die Möglichkeit. Ich glaube, dass das passiert auch. Aber das ist natürlich, das ist meine Bubble, in der ich bin. Mir ist total bewusst, dass das jetzt auch für die Großen trotzdem nicht unbedingt gilt, auch wenn da viele Mitarbeitende sind, die Interesse an solchen Themen haben. Was aber parallel passiert, ist, dass auf EU-Ebene gestern ein neuer Standard quasi, muss ich kurz überlegen, wie das der richtige Begriff ist, offiziell verabschiedet wurde oder angenommen wurde, sodass jetzt quasi der letzte Haken drunter gesetzt ist, dass Unternehmen jetzt nach und nach zunehmend wirklich berichtspflichtig werden. Und das bedeutet, dass jetzt von den 500, die wir bisher hatten in Deutschland, neu etwa 15.000 demnächst berichtspflichtig werden. Und das wird sich auch runterkaskadieren auf die Lieferantinnen und auf die ganzen Kleinen, die nicht berichtspflichtig sind, weil sie einfach die Informationen zuliefern müssen, damit die Großen berichten können. Und ich glaube, da steigt das Bewusstsein dafür, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss, in jedem Fall, auch bei vielen Unternehmen, die es vielleicht nicht wollen.
Ich bin ja auch im Podcast dazu da, über was zu lernen und doofe Fragen zu stellen, aber heißt das jetzt also wirklich, dass diese 15.000, also die könnten theoretisch Interesse haben an einer Gemeinwohlbilanz? Wäre das so oder?
Würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ich sag mal so, ich glaube, es gibt so das untere Ende so von der Unternehmensgröße und bestimmte Bereiche oder Typen von Unternehmen, oft so Einzelpersonen geführt, mit intrinsischer Motivation, das Unternehmen wirklich so als ehrbarer Kaufmann, so mit diesem Begriff irgendwie zu führen. Das ist so das eine Ende der Skala, und das andere Ende der Skala sind so die Großen, die jetzt berichtspflichtig werden. Und ich glaube, bis zu den Großen wird die Gemeinwohlbilanz wahrscheinlich nicht reichen. Was wir aber versuchen zu machen, ist, den Leuten wie mit so einem trojanischen Pferd eine Brücke zur Gemeinwohlbilanz zu bauen. Das heißt, das, was wir in der Software im Moment machen, ist, wir gucken uns an, wie können wir das, was berichtspflichtige Unternehmen berichten müssen und was, glaube ich persönlich, zum de facto Standard mittelfristig in Deutschland werden wird, wie können wir da Unternehmen helfen, das auszufüllen? Und wie können wir das von vornherein schon so weit mit der Gemeinwohlbilanz verknüpfen, dass man quasi sieht, okay, jetzt muss ich nur noch ein kleines bisschen machen und dann bin ich da. Dann habe ich mir auch über die Themen Gedanken gemacht. Und ich glaube, ganz, ganz oft ist es so ein Transformationsprozess, gedanklich, den sich viele Menschen gar nicht bewusst machen, glaube ich, wenn sie mit so einem Bericht, egal nach welchem Standard, anfangen. Man setzt sich ja mit den Sachen auseinander, ob man will oder nicht. Man kann sich ja davon nicht loslösen. Und ich glaube, wenn wir quasi Zusatzfragen noch über die niedrige Standardstufe hinaus noch mit anbieten können, dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken, ob sie das jetzt berichten müssen oder nicht.
Nur eine ganz kurze Frage, dann gebe ich auch weiter wieder an Merle. Ich wollte nur noch ganz kurz fragen, also das heißt, also ihr baut eine Brücke, und das war jetzt auch eine Brücke für mich, weil ich tatsächlich auch nochmal fragen wollte bei Software Good Balancer. Da ist es ja so, also es ist ja eine Software, aber ihr beratet auch zum Thema Gemeinwohlorientierung oder sozusagen auch Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ist das so, dass ihr da auch beraten könnt oder?
Wir könnten wahrscheinlich theoretisch, ehrlicherweise haben wir mehr als genug mit der Software zu tun und deswegen haben wir uns für den Weg entschieden, dass wir mit Gemeinwohlberaterinnen sehr eng zusammenarbeiten und da einfach ein gutes Netzwerk haben.
Ja, ich wollte tatsächlich mal fragen, wie die Zusammenarbeit mit den Unternehmen denn so genau aussieht. Ihr habt ja auch eine Testphase, an der man teilnehmen kann. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja,
sorry. Mhm. Wir haben versucht, das Ganze so niedrigschwellig wie möglich aufzubauen, sodass Unternehmen jetzt nicht durch irgendeinen langen Beratungs-Sales-Prozess durch müssen, dann irgendwas installieren müssen, sondern du kannst einfach auf goodbalancer.org gehen, dich registrieren, nach der Registrierung deine Firma einfach in einem kleinen Formular direkt in GoodBalancer anlegen und deine Testphase starten. Und dann hast du 14 Tage lang Zugriff auf alle Informationen und auf den ganzen Berichtsprozess, den du quasi danach machen würdest. Und danach würde die normale Abrechnung starten. Aber wir versuchen es an der Stelle tatsächlich so einfach wie möglich zu machen, damit jemand, der Bock hat, das einfach mal auszuprobieren, das auch tatsächlich machen kann.
Kamt ihr denn zu eurem Namen? Also ich habe jetzt auf eurer Website auch gesehen, dass eure Teammitglieder Zebras genannt werden. Vielleicht könnt ihr das ja noch mal kurz erläutern, wie es dazu kommt.
Ja, das ist, also ursprünglich war es mal so, wir haben halt versucht, einen Firmennamen zu finden, der ein bisschen das, was, wir wollen ein bisschen Hoffnung und Zukunfts, Perspektive und Zuversicht ein bisschen ausstrahlen und haben entsprechende Namen gesucht, der das ein bisschen ausstrahlt und wollten aber einen großen Bogen machen, um Sinn und Wert und all das, was sich da und gut und was sich häufig in solchen Namen findet. Also das war uns an der Stelle einfach ein bisschen zu schwer. Wir wollten ein bisschen was Lockeres, Leichteres haben an der Stelle und haben da ein bisschen länger drüber nachgedacht und festgestellt, was ist ein positives Zukunftsbild? Das ist der Silberstreif am Horizont. Den kennt, glaube ich, jeder. Und wenn man ganz viele Silberstreifen zusammennimmt, dann kriegt man ein silbernes Zebra. So kam das mit dem Namen zustande. Und dass wir daran festgehalten haben, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass es ja gerade in der Startup-Welt eine Zeit lang so einen unglaublichen Hype um die Unicorn-Startups gab, die eine Milliardenbewertung oder sowas erreichen. Und als Gegenbewegung dazu haben sich ja Zebra-Startups etabliert, die Herdentiere sind, die gesellschaftliche Probleme lösen wollen und die was Sinnvolles tun wollen. Und dass wir dann zufällig auch noch einen Namen gefunden haben, der das im Namen trägt, was wir sehr stark als Selbstverständnis eigentlich leben, war dann noch ein netter Zufall und so kam eins zum anderen.
Das, also ich hoffe auf immer mehr Zebras. Ich habe auch gerade wieder überlegt, wen ich noch so alles kenne, um noch weiter Name-Dropping betreiben zu können. Aber WeTel hat auch sozusagen, ist tatsächlich auch sozusagen gemeinwohlorientiert aus Freiburg und waren auch schon mal im Podcast bei uns zu Gast. Dadurch kennen wir die auch ganz gut. Und ich glaube auch eine Bank, also ich weiß gar nicht, ob die mir dann oder mir in den Kragen geht, aber ich glaube nicht. Die Sparda Bank München, glaube ich, ne, die ist auch schon ganz lange gemeinwohlorientiert. Die habe ich auch mal bei einem Vortrag gesehen oder den ich glaube damals Vorstand oder Geschäftsführer. Wie passt das zu einer Bank eben auch so? Du hast es mal vorhin, glaube ich, gesagt, Matthias, also das war sozusagen der alte Job oder so, aber passt das auch? Also kann es sein, also ich will darauf hinaus, gibt es irgendwie eine Transformation irgendwie in Zukunft bei klassischen Unternehmen, die dann sagen, wir haben jetzt andere Produkte, andere Dienstleistungen und jetzt können wir auch gemeinwohlorientiert sein?
Auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja nicht grundsätzlich was gegen das Konzept oder das Geschäftsmodell einer Bank zu sagen. Also Banken können oder erfüllen sehr wertvolle gesellschaftliche Zwecke und nicht per se deswegen, weil man eine Bank ist man irgendwie nicht gemeinwohlorientiert, sondern es ist eher für uns das Verständnis davon, gemeinwohlorientiert oder auch nachhaltig zu wirtschaften, ist eigentlich mehr quasi ein anderes Mindset oder ein anderes, wie soll ich sagen, Zielsystem dahinter, wie man ein Unternehmen aufbaut und worauf man eigentlich quasi zielt, mehr oder weniger. Und da ist natürlich jedes Unternehmen frei, sich zu sagen, nee, wir möchten jetzt nicht mehr nach maximaler Profitorientierung und immer mehr Shareholder-Value gucken, sondern wir wollen sinnvolle gesellschaftliche Probleme auf verantwortungsbewusste Art und Weise lösen. und WeTail, die übrigens unsere direkten Nachbarn hier sind und einer unserer ersten Kunden. Und zum Beispiel auch die Sparda Bank machen das, glaube ich, auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Leben Sie vor, dass das in den unterschiedlichsten Branchen eben geht. Das ist vollkommen, also einigermaßen unabhängig davon, was man tut. Es ist vor allen Dingen auch eine Frage, wie man es tut.
Und ich glaube, da hängt es sehr stark auch davon ab, also du hattest ja gerade gefragt, Jens, werden sich dann die Produkte und Dienstleistungen verändern? Und das wäre ehrlich meine Hoffnung, weil ich glaube, es macht einen Unterschied, ob eine Bank, also wo, wie Matthias auch gesagt hat, eine Bank per se ist nicht schlimm in dem Sinne, sondern die Frage ist, was macht die Bank mit dem Geld, was sie bekommt? Und wenn eine Bank damit Rüstungsprojekte finanziert, ist das ein anderes Produkt oder ein anderes Geschäftsmodell, als wenn eine Bank damit nachhaltige Startups finanziert. So. Und das ist, glaube ich, das kann sich ändern und ich hoffe auch sehr, dass das tut.
Da nochmal die Frage, gibt es denn auch dann also mehr Business Angels, so Venture Capital-GeberInnen, die dann auch auf Unternehmen wie euer setzen? Also sie sagen, also wir wollen eben, wir wollen nicht, also sozusagen das klassische Shareholder Value und würde ich für viel Geld verkaufen und so weiter und so absolute Unicorns, gibt es sowas? Also gibt es da vielleicht auch eine Tendenz, dass es einfach sozusagen unter den InvestorInnen andere oder was sagen sogar bessere Menschen gibt, bessere Leute, die in die Zukunft schauen und sagen, wir setzen nicht nur auf Profit, sondern auch auf Wert oder auf Value, was, also auf einen Sinn?
Ja, es ist eine sehr, sehr gute Frage und nicht einfach zu beantworten. Ich würde wahrscheinlich sowohl ja als auch nein beantworten. Also einerseits, ich glaube, im Vergleich zu vor 5, 6, 7 Jahren oder sowas gibt es mit Sicherheit mehr Investoren, die bei ihren Investments darauf achten, dass irgendwie Impact dran steht oder Sustainability dran steht oder wie auch immer. Und die Begriffe werden dann auch gerne mal durcheinander geworfen. Aber das ist ein Thema für sich. Ich glaube, davon gibt es deutlich mehr. Nur wir, die wir jetzt in der Situation sind, dass wir uns Gedanken darüber machen, ob wir auch solche Investoren zum Beispiel an Boot holen wollen würden, stellen dann wieder fest, bei denen ist tatsächlich aber das Geschäftsmodell eher schwierig, weil deren Geschäftsmodell tatsächlich ist, dass sie mit Geld Geld machen wollen. Und das ist quasi de facto Wachstum. Und wenn man sich dann noch klar macht, dass 90% aller Startups nach 1 oder 2 Jahren nicht mehr existieren, weiß man, dass das 10. Startup quasi brutal überperformen muss, um die anderen 9 quer zu finanzieren. Und das heißt, egal wie man es dreht oder wendet, Investoren funktionieren dadurch, dass sie Geld reingeben, mehr Geld rauskriegen und dann auch noch in viele Wetten eingehen, von denen einige, also viele kaputt gehen und das eine muss es dann sozusagen rausreißen. Und deswegen, egal wie sehr die Impact draufschreiben und wie sehr die irgendwie gut sein wollen oder grün sein wollen, bin ich dem Konzept gegenüber immer noch skeptisch. Ich will nicht sagen, ich will es nicht ausschließen, weil ich bin dem Konzept gegenüber immer noch skeptisch und das ist auch der Grund, weswegen wir bis heute versucht haben, ohne Investorengelder auszukommen, das per Bootstrapping komplett zu machen. Sprich einerseits mit öffentlichen Fördergeldern, mit Krediten. Und da muss man aber noch dazu sagen, dass wir gerade aus dem Kontext der Gemeinwohlökonomie aber tatsächlich einen Business Angel gefunden haben, der das, was wir findet, sehr sinnvoll findet und uns nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch tatsächlich mit Geld unterstützt. Allerdings, weil das ein Anliegen für uns war und ist, dass wir quasi unabhängig von Investoren Erwartungen und Druck sind, haben wir uns darauf geeinigt, das in der Form von Nachrangdarlehen zu machen. Das heißt, er hat uns einen Kredit gegeben, anstatt dass er da große Renditeerwartungen mit verbindet. Und das wissen wir sehr zu schätzen, aber das ist dann tatsächlich doch eher exotisch auch in der Branche.
Schade, aber ich gebe weiter an Merle, sie hat noch eine Frage.
Ja, vor welchen anderen Herausforderungen steht ihr denn vielleicht noch so im Moment? Gibt es da welche oder läuft alles einwandfrei?
Ja, mach du mal, ich ergänze gerne.
Okay, machen wir so. Wenn man sich die Menge der Unternehmen anschaut, die im Moment jetzt explizit nur einen Gemeinwohlbericht machen, dann müsste sich die Gemeinwohlökonomie sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel weiterentwickeln, damit wir irgendwann mal auf schwarze Zahlen kommen. Das wäre toll und das versuchen wir natürlich auch mit der Software zu fördern, aber auch das können wir nur in bestimmten Maß, wobei das, glaube ich, schon hilft. Also es gibt immer mal wieder so Rückmeldungen, ah super, ohne das Tool hätte ich das jetzt gar nicht angefangen, weil es einfach zu kompliziert ist. Aber das heißt, dass wir Kunden brauchen, um irgendwann mal auf einen Kontostand zu kommen, der nachhaltig nicht ins Minus gehen würde. Und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Und deswegen schauen wir uns natürlich auch andere Bereiche an. Einerseits, weil wir glauben, dass das Mehrwert stiftet, und andererseits, also sowas wie jetzt die Integration des EU-Standards, weil wir glauben, dass das einen Mehrwert für die Unternehmen stiftet, weil wir Unternehmen dadurch zur GWÖ so ein bisschen bewegen können, und andererseits auch, weil das für uns irgendwie eine breitere Kundenbasis bedeuten kann. Und ich glaube, was ich vorher total, oder was ich so in der objektiven Betrachtung total unterschätze, es gibt so viel Kleinkram, den man irgendwie noch am Rande handhaben muss. Also ihr kennt das sicherlich auch, also von angefangen von irgendwelchen Abklärungen, wenn irgendwer, weiß ich nicht, mal 3 Tage ausfällt und jetzt eine Krankenbescheinigung hat, wo ich da sitze und denke, okay, was genau muss ich jetzt damit machen? Wie geht, also so Kleinkram, so diese ganzen administrativen Sachen, die man dann nebenbei noch löst. Ich glaube, das gehört auch zum Startup dazu, aber das ist, treibt uns täglich tatsächlich immer mal wieder so im Kleinen um.
Jetzt kannst du ergänzen. Also tatsächlich ein paar Sachen würde ich noch ergänzen. Also das eine, ich fange mal bei dem hinten an, was Veronika gerade schon gesagt hat, ist, ich würde es mal plump unter die Arbeitslast für uns beide Gründer, die ist seit 3 Jahren schon nicht zu vernachlässigen, um es mal barock zu umschreiben. Gerade wenn man eben versucht, das per Bootstrapping zu machen und mit dem Geld hauszuhalten, was man hat, ne, dann ist es nicht wie in den Startup-Klischees, die man irgendwo hat, und die Gründer sind irgendwo, machen sich ein cooles Leben und es ist alles spaßig und wir sitzen im Büro und spielen Ping-Pong. Das ist nicht so, sondern wir sind einerseits Geschäftsführer, müssen uns um alles kümmern, was ganz grundsätzlich und fundamental ist, und uns genauso gleichzeitig aber auch um die absoluten Details kümmern. Also ob dieser Button jetzt gerade 8-Pixel-Rundung oder 10-Pixel-Rundung hat, und solche Geschichten, oder wie man die Krankengeldabmeldung Abrechnung macht, das ist schon anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Das ist eine. Das zweite, was wir, glaube ich, in den letzten 3 Jahren immer öfter gesagt hätten, wo wir uns aber, glaube ich, mittlerweile ganz gut gefunden haben, ist, gerade wenn man ein Unternehmen führt, was nicht nach konventionellen Kriterien wirtschaftet in allen Bereichen, egal was es jetzt gerade ist, ob es die Gründung der Gesellschaft ist oder die Wahl der Bank oder was weiß ich noch alles, man findet quasi auch nur konventionelle Lösungen. Wenn man es dann aber anders machen will, man möchte mit seinen Mitarbeitern anders umgehen, man möchte mit seinem Geld anders umgehen und so weiter, dann kommt da als erstes immer so, das gibt's nicht. Hä, wieso wollen Sie das denn machen? Und sowas. Und dann muss man jedes Mal quasi wieder erstmal so eine neue kleine Lösung finden. Und gerade in solchen Situationen ist es dann manchmal unglaublich wertvoll, wenn man so beispielsweise WeTel als Pioniere so um die Ecke hat, bei denen man mal fragen kann, hey, wie habt ihr das denn damals gelöst? Und sich dann einfach auch bei denen manchmal was abgucken kann. Mhm. Ja, das ist das Zweite. Und das Dritte, und das möchte ich nochmal unterstreichen und auf was zurückkommen, wo du, Jens, vorhin schon mal so ein bisschen gefragt hast, ist die Frage so nach der Kundenzahl und nach dem auch Umsatzwachstum, was ja ein junges Unternehmen dann doch irgendwie braucht. Ich glaube, wir sind im Moment halt in der Situation, dass die, sagen wir mal, die abstrakte Nachfrage nach dem, was wir machen, brutal wächst, aber die konkrete nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so wie das Konzept von Nachhaltigkeitsberichterstattung oder Nachhaltigkeitsmanagement. Das ist mittlerweile so viel mehr Menschen klar, als noch, als wir angefangen haben. Da hätten wir Leuten immer erklären müssen, was wir da überhaupt machen und warum und wie und so weiter. Und heute ist das allen sehr, sehr bewusst, und trotzdem geht jetzt nicht der Run auf die Gemeinwohlbilanz los, weil jetzt auf einmal die EU angefangen hat, einen Standard zu entwickeln und gerade einmal die komplette Branche in Aufruhr ist und sich jetzt alles einmal ein bisschen neu sortiert. Und wir haben so das Gefühl, es ist ein bisschen wie in der Bio-Label-Geschichte vor, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren oder sowas, als es da losging und am Ende kam ja dieses Bio-Label, was wir jetzt alle kennen, auf Lebensmitteln, was so quasi die Baseline ist von dem, was man so einigermaßen als ökologische Landwirtschaft verstehen würde. Und dann gibt es halt noch so die Premium-Dinger wie Bioland, Demeter obendrauf und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo sich das alles neu sortiert, fangen die Leute nicht mit dem Demeter und dem Bioland-Label an, sondern die gucken erstmal, was der Standard macht, sozusagen. Und in dieser, sagen wir mal, Waschmaschine von Neusortierung befinden wir uns gerade. Und die Frage ist einfach, wann entwickelt das wieder Traktion? Und wann kommen Leute wirklich und machen das konkret und warten nicht, ob was passiert? Und das gerade tatsächlich ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen Herausforderung.
Klingt sehr gut, auch tatsächlich so als Schlusswort, weil ich da nicht auf die Zeit geschaut habe. Und aber ja, vielen Dank für diese wirklich tollen Einblicke praktisch in euer Geschäft, in eure Firma. Und ich hoffe einmal, dass natürlich ein paar Leute den Podcast hören und sagen, Good Balancer, Silber Zebra, die sind gekauft oder die kaufen wir, dass da einfach Leute auf euch zukommen und sich das einfach verbreitet. Also es ist ja oft dann einfach, es gibt ja immer wieder so Zufälle im Leben und so weiter, wie sich sowas auch verbreiten kann und so. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen. Vielen Dank an euch, vielen Dank an Merle und ja, sag allen HörerInnen da draußen irgendwie, schaut doch mal bei der Gemeinwohlökonomie vorbei, schaut einfach mal zu Good Balancer. Silber Zebra aus Freiburg. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke euch.
Danke euch.
Ciao.